Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Dennis Horn.
Jawohl.
Und Herr Pähler.
Ja, guten Abend. Der etwas andere Nannenpreisträger. Was Rezo über die Kritik von Journalisten sagt.
Die etwas andere Republika, wie die Konferenz als Digitalformat funktioniert.
Die etwas andere Aus- und Fortbildung, wie das Coronavirus die Journalistenschulen trifft.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung.
Die kommt heute von David Kiefer, dem Sprecher des Berliner Bündnisses gegen Rechts. Das ist eine Initiative, die sich in Berlin gegen rechte Hetze engagiert, aber auch im Netz. Und sie will gerade zum Beispiel verhindern, dass Spotify eine Plattform für rechte Podcasts wird. Es geht da konkret um einen Podcast, der schon mit 9 Episoden auf Spotify vertreten ist und vom Verein 1% kommt, der als äußerst rechts gilt. In diesem Podcast sind regelmäßig rechte Politiker oder Aktivisten zu Gast, zum Beispiel der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Und David Kiefer vom Berliner Bündnis gegen Rechts sieht das sehr kritisch. Zitat: Die Corona-Krise verunsichert viele Menschen. Rechte Gruppen versuchen diese Verunsicherung zu nutzen, um ihre Propaganda zu verbreiten. Und wir fragen uns, warum Spotify jetzt nicht handelt.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Herrn Pähler.
Ich musste da denken und täglich grüßt das braune Murmeltier. Irgendwie, da kommt mir doch diese ganze Debatte um rechte Inhalte und die Frage, wie konsequent oder auch inkonsequent Plattformbetreiber gegen diese vorgehen, bekannt vorher. Soziale Plattformen, die stehen ja eigentlich im Grunde schon länger unter Druck, unangebrachte Inhalte zu löschen. Wir haben ja oft darüber berichtet, nach Facebook, Twitter und Co. trifft es nun jetzt auch Spotify. Und das ja auch nicht zum ersten Mal. Der Streamingdienst, der war ja wegen Hassinhalten und rechtsradikalen Playlists bereits Anfang des Jahres in die Kritik geraten, weil schon im Januar hatte zum Beispiel auch deshalb die Gedenkstätte des ehemaligen Vernichtungslagers in Auschwitz Spotify dringend zum Handeln aufgefordert. Und der schwedische Konzern, der hat damals beteuert, bereits gegen rechte Inhalte vorzugehen und diese auch zu löschen. Und wie man jetzt aber leider sieht, klappt das eben bislang nur bedingt. Und ich hoffe deshalb sehr, dass Spotify es anders macht als Facebook vor ein paar Jahren und nicht versucht, sich erstmal aus der Verantwortung zu stehlen, sondern direkt entschlossen und auch hart gegen rechte Hetze vorgeht. Ich weiß, das ist kein leichtes Unterfangen und ein Hakenkreuz auf einem Playlist-Cover, das mag ja auch noch vergleichsweise einfach zu finden und zu löschen sein. Bei rechten Audioinhalten, die dann unter einem harmlosen Label, zum Beispiel Corona-Berichterstattung firmieren, ist das vielleicht weniger eindeutig, da die rechten Inhalte zu finden. Da muss man schon genau hinhören, um diese hieb- und stichfest zu entlarven. Wo hört problematischer, aber erlaubter Populismus auf? Wo fängt verbotene, demokratiefeindliche Hetze an? Ja, wer gegen rechte Audio-Hetze Erfolg haben will, braucht nicht nur sensible Ohren, sondern muss diesen Kampf auch mit viel Zeit, Geld und Know-how sich diesem widmen. Spotify hätte gewiss all die nötigen Mittel dazu. Ich hoffe, dass sie auch den nötigen Willen haben.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das blauhaarige Medienmagazin.
Ich dachte, Palisanderfarben wären deine Haare.
Ausnahmsweise, auch wenn es mir nicht zu Gesicht steht. Ich möchte nicht über mich reden, sondern über Rezo, frisch gekürter Nannenpreisträger. Und damit hat er einen der renommiertesten Journalistenpreise in diesem Land bekommen.
Ja, das hat nicht jeder so gemocht. Es gab ein paar hyperventilierende Reaktionen darauf. Rezo hat den Nannenpreis, da rückt der Michelin-Stern für McDonald's doch in greifbare Nähe, habe ich gelesen. Oder was kommt als nächstes? Der Oscar für den Tatort.
Rezo war heute ja dann einer der ersten Gäste auf der Republika. Und dieses Jahr gibt es die Konferenz in einer Online-Version. Und eine der Sessions, die hieß dort: Ein Jahr Zerstörung der CDU und die Folgen. Dennis, du hast die Republika heute verfolgt. Was waren denn die Folgen?
Ja, wenn ich das jetzt so sagen könnte. Es wurde überhaupt nicht besprochen, also zumindest nicht die politischen Folgen. So klang diese Session erstmal, sondern eher die Folgen für Rezo selbst. Und da fand ich das Gespräch dann doch ganz interessant, weil es bei Rezo ja immer mal wieder so diese, was ist denn das für einer? Und der will mir jetzt erzählen, wie man Journalismus macht oder Politik, so diese Reaktionen gibt. Und Markus Beckedahl hat Rezo interviewt, einer der Republika-Gründer, und hat ihm die Frage gestellt, wie lebt es sich so als Projektionsfläche? Und Rezo hat geantwortet, ich find's ganz funny. Das hier zum Beispiel hat er dann zur Kritik gesagt, die er von einigen Journalisten bekommt.
Leute in der Pressebubble, wo ich ja jetzt auch irgendwie so mit einem halben Bein drin hänge, die triggert das, glaube ich, manchmal ein bisschen, dass ich sozusagen in deren Bubble auch eine Aufmerksamkeit kriege, obwohl ich eigentlich so viel Quatsch mache. Und diese Schere, dass ich irgendwie so beides mache, ja, ich glaube, das triggert manche so ein bisschen. Aber das ist eigentlich sehr unterhaltsam, wenn es Leute triggert.
Er sagt ja jetzt, also hat er gerade gemacht, es ist jetzt irgendwie, sei er so mit so einem halben Bein in der Pressebubble. Also sieht er sich so als zum Teil Journalist?
Nee, und das war ein Punkt, der war sehr spannend, weil Markus Beckedahl hat ihn am Anfang gefragt, ob er sich als Blogger sieht. Das tut er nicht, also als Journalist auch nicht. Und ich habe dann schon gedacht, Alter, das Jahr 2005 hat angerufen und will seine Blogger versus Journalisten-Diskussion zurück. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, ich erinnere mich grau daran, ja.
Und dann sagt Rezo, er sieht sich eigentlich als Künstler. Und das fand ich dann doch ganz spannend. Er so als Künstler, der mal kurz eben die Filterblasen wechselt, so von seinem YouTube-Kanal rüber in die große Politik, weiter in den Journalismus, wieder zurück zu YouTube.
Okay, das klingt jetzt auch so ein bisschen durchaus nach einem ja, nachvollziehbaren Grund dafür, warum es ja immer irgendwie auch so ein bisschen so wirkt, als würde die Kritik an ihm auch im Grunde abperlen.
Ja, das war auch mein Eindruck. Also er hat sein Video, mit dem er dann so richtig bekannt wurde, auch ein bisschen so beschrieben. Erst einmal hat er gesagt, das war ein Zufallserfolg. Vor einem Jahr wäre eine starke Energie in der Luft gewesen, nämlich das Klima, die Urheberrechtsreformen, dann die nicht so smarte, wie er sagt, Reaktion der CDU. Mhm. Und er hätte jetzt nicht vor, nochmal so einen Moment zu suchen, um genau diesen Erfolg zu wiederholen, weil er sagt, das Werk war gut so, wie es war.
Mhm. Hat er denn über diese, ich sag mal, Künstlerdimension auch noch etwas mehr erzählt?
Er hat einen kleinen Werkstattbericht gemacht und das zeigt auch noch so ein bisschen, dass sein Leben jetzt eben nicht Journalismus ist.
Ich bin Einzelunternehmer. Und klar, wie jeder, der erstmal selbstständig ist, erstmal das ist. Also Rezo ist sozusagen keine GmbH oder so, sondern ich bin einfach Einzelunternehmer. Und ich habe dann irgendwann eine 450-Euro-Kraft angestellt für meinen Shop. Irgendwann wurde es halt mehr und mehr und mehr. Und dann habe ich halt irgendwie da eine Aushilfskraft gefunden, die sich darum kümmert, die Sachen rauszuschicken. Dann habe ich halt irgendwann einen Cutter gefunden, der mir hilft, Sachen, den Content zu planen, zu schneiden, nachzubearbeiten, aufzunehmen auch und so. Und mittlerweile habe ich sogar seit Anfang des Jahres eine Assistentin, die mir einfach grundsätzlich im Leben Dinge abnimmt. Das ist sozusagen die Unternehmensstruktur.
Und er programmiert übrigens auch, also macht Software. Und das heißt, er hat eben ein Leben neben dem, wie wir es so wahrnehmen. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum, oder einer der Gründe, warum Kritik an ihm zum Beispiel aus dem Journalismus ja, so ein bisschen abprallt. Trotzdem fand ich noch einen Punkt interessant, nämlich das, was er über sein Veröffentlichen, Publizieren und über die Plattformen sagt. Rezo hat einen erfolgreichen YouTube-Kanal jetzt seit anderthalb Jahren. Das heißt, er war bei der Zerstörung der CDU noch gar nicht so alt. Und hat ein bisschen was dazu gesagt, welche Plattform aus seiner Sicht überhaupt für tiefe Inhalte gedacht oder geeignet ist.
Bei Instagram ist es zum Beispiel so, du kannst halt gar nicht inhaltsvollen Content groß machen. Also natürlich kann man es irgendwie schon machen, aber die Plattform bietet sich dafür nicht an. Also du kannst ein Bild hochladen und darunter irgendwie einen Text schreiben, aber die Plattform ist auch gar nicht dafür da, dass man irgendwie in Ruhe was guckt, sondern du scrollst halt so durch. Also es ist die falsche Plattform, finde ich, um da wirklich inhaltsvoll an möglichst viele Leute sozusagen was ranzubringen. Und bei TikTok empfinde ich das ganz ähnlich. Also klar gibt es manche Hits, die total viele Views geben, wo Leute irgendwie cool aufgeklärt werden, aber das klappt auf der Plattform tendenziell nicht so gut. Sie ist eher dafür da, dass man halt schnell die App anmacht, direkt eine Unterhaltung kriegt und das ist funny und man liked sich durch und dann hört man halt direkt wieder auf. Twitch und YouTube sind eher dann Plattformen, wo ich sagen würde, da kann man mehr Inhalt bieten, also mehr in die Tiefe gehen, über ein Thema auch mal länger reden oder so. Bei Twitch ist halt dann wieder der Nachteil, dass bis auf ganz, ganz wenige große Streamer man da halt auch gar nicht diese riesen Reichweite hat. Insofern bietet sich da auch YouTube einfach mit Abstand am besten an, finde ich, um eine inhaltlich tiefere Auseinandersetzung mit Themen zu haben und gleichzeitig viele Leute damit zu erreichen.
Und da fand ich so ein bisschen interessant, dass er als YouTuber dann doch irgendwie einfach sehr stark weiter seiner YouTube-Blase und Wahrnehmung verhaftet ist. Weil ich würde zum Beispiel sagen, so bei Instagram, da würde ich nicht mitgehen. Er hat jetzt den Feed beschrieben, ne? Wo Fotos sind und irgendwie ein paar Hashtags drunter. Aber das, was mittlerweile ja auch von Medienhäusern an Inhalten stattfindet in den Stories, ist ja schon krass.
Ja.
So. Also ich habe gestern zum Beispiel eine 10-minütige Auseinandersetzung gesehen von Sophie Passmann mit Verschwörungsmythen. Zum Beispiel mit dem, was dieser vegane Koch Attila Hildmann gerade so rumwirft und was so durch Telegram-Kanäle und so geht, was ja völliger Wahnsinn ist. Und das ging richtig tief. Und deswegen würde ich jetzt nicht so YouTube als die einzige Plattform darstellen.
Er hat ja aber auch gesagt, also nicht nur, dass die Plattform aus seiner Sicht nicht grundsätzlich für so tiefere Inhalte ausgelegt sein, sondern dass eben auch das Konsumverhalten der Nutzer eigentlich so sei, dass sie gar keine tiefen Inhalte konsumieren wollten. Wie würdest du das sehen?
Ich würde das mittlerweile bei Instagram komplett anders sehen. Also so die Kanäle, die ich kenne, wo ich auch die Leute kenne, die sie machen. Das ist, also es fehlt halt die Kommentarspalte, ne? So unter den Stories. Und dann hast du die Wahrnehmung, jo, die ist da irgendwie und vielleicht ist da gar nicht so viel Bass drum. Aber was diese Kanäle dann zum Teil so an Direktnachrichten zurückbekommen, ist ziemlich krass. Die bauen sich dann schon eine wirklich große Community auf. Und das würde ich jetzt, nur weil die Kommentarspalte da fehlt, jetzt nicht zwingend so sehen, dass sich da eine ähnliche Tiefe und ein ähnlicher Wumms nicht herstellen lässt.
Was mich ja beruhigt hat, dass man da auch rausgehört hat, dass Rezo uns nicht im Audiobereich Konkurrenz machen will, sondern weiter YouTube treu bleiben will. Rezo,
befürworte das.
Das befürworte ich ebenso. Rezo auf der Republika, auf der er über sein Selbstverständnis nicht als Journalist, nicht als YouTuber, sondern als Künstler gesprochen hat.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das konferierende Medienmagazin.
Und währenddessen läuft die Republika genau heute einen Tag lang, auch eben gerade immer noch. Und wir werfen heute deshalb bei Deutschlandfunk Nova einen Blick auf die medialen Themen der Konferenz. Wie war es denn so rein digital?
Traurig. Oh. Also die Republika ist ja in ihrer echten Version mittlerweile eher Festival als nur eine Konferenz und da geht natürlich viel verloren. Also deswegen traurig. Es gab eine und gibt eine Zoom-Videokonferenz heute, die nennt sich Hof. Vielleicht ein bisschen als Ersatz für den Innenhof zumindest.
Ja, was ja der magische Ort der Republika ist, ne? Weil sich da ja einmal im Jahr die Netzgemeinde dann trifft
und
in den Armen liegt. Ne?
Ja, und das kannst du in der digitalen Version ja einfach nicht so abbilden. Dafür hat die Republika etwas geschafft, bei dem ich nicht gedacht hätte, dass sie eine digitale Version davon so gut hinbekommt. Nämlich die langen Schlangen vor den einzelnen Stages. Das hat online genauso gut geklappt, weil heute einfach die Server in die Knie gegangen sind.
Okay, das heißt also, man konnte im Grunde den Livestream gar nicht sehen.
Das ging schon, aber eben dann in diesen Momenten nicht über die offizielle Website der Republika. Die war dann auch länger down heute. Du musstest direkt in die YouTube-Kanäle gehen. Mhm. Musste man wissen. Und da waren es dann ein paar tausend Zuschauer, die das verfolgt haben, als ich dazu geguckt habe jeweils. Und vielleicht mal zum Vergleich, also so auf die Republika kommen sonst immer so 8.000 bis 10.000 Leute gleichzeitig. Das heißt, das war schon ein größeres Publikum
heute
auch.
Das mit den Servern erinnert mich ja so ein bisschen an die WLAN-Probleme der ersten Jahre. Ne? Also es war ja auch nicht so sehr wirklich stabil.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob es nicht in den vergangenen Jahren nicht auch immer noch
ist. Ja, ich will mal hören zum. Ist auch egal, wir wollen ja nicht nachgreifen. Also lass uns mal auf die medialen Dinge der Republika gucken und auch der Media Convention Berlin, die ja immer gleichzeitig stattfindet. Es ging zum Beispiel um den Lokaljournalismus und dessen Zukunft.
Ja, auch in der Corona-Krise gerade. Das war eine spannende Session, die unsere Kollegin Vera Linz moderiert hat, die ihr auch hier aus Was mit Medien kennt, wo erst einmal etwas rumkam, worüber wir auch hier in den letzten Wochen öfter gesprochen haben, wie wichtig der Journalismus in dieser Pandemie gerade ist und auch der Lokaljournalismus. Juliane Adam war dabei, die ist Geschäftsführerin von Radio Potsdam. Die sagte, das wäre eine großartige Zeit gerade, wenn der finanzielle Druck nicht da wäre, weil die Leute einen gerade so wahrnehmen und Medien auch so intensiv nutzen würden. Und das hat Sebastian Turner auch so unterschrieben. Er ist Herausgeber des Tagesspiegels in Berlin und er sagt, der Tagesspiegel hatte zuletzt in seine Wissenschafts- und Medizinredaktion investiert. Übrigens, für die Medizinredaktion dort arbeiten 6 Leute.
Krass.
Und das zahle sich jetzt aus. Und auch er sagt, die Mediennutzung im Moment, die ist absolut beeindruckend.
Der Tagesspiegel hat 12 Bezirksausgaben, digitale Bezirksausgaben, Newsletter auf den Markt gebracht, Tagesspiegel Leute. Und wenn man heute sich angucken würde, es gibt etwa 70 Lokalausgaben in Berlin und Brandenburg. Wenn man die 15 größten nimmt, 12 davon sind diese lokalen Newsletter des Tagesspiegels. Also aus der Sicht des Tagesspiegels und der Potsdamer Neuesten Nachrichten ist die lokale Dimension ein ganz enormer Faktor und die Verbindung mit der überregionalen Kompetenz bringt uns im Augenblick richtiggehend Reichweitensprünge in der Wahrnehmung. Online hatten wir noch nie so viele Nutzer wie zurzeit.
Aber was bleibt? Der finanzielle Druck, der ist trotzdem da.
Der ist da und deshalb ging es in dieser Session auch um die Frage, ob die Politik den Lokaljournalismus nicht fördern sollte. Denn auch jetzt in dieser Krise fällt ja eben auf, dass er wichtig ist. Juliane Adam von Radio Potsdam hat gesagt, er hat halt so ein miefiges Horst-Schlemmer-Image. Aber er ist notwendig. Was sagst du? Förderung? Ja oder nein?
Also ich glaube, Es ist nicht ganz einfach, finde ich, weil wir sind jetzt ja viele Jahrzehnte hier in Deutschland so gefahren, dass das eben bewusst privatrechtlich organisiert war. Auch der Lokaljournalismus, wenn ich an die lokalen Tageszeitungen beispielsweise denke. Ich finde aber, man könnte mal drüber nachdenken, ob man ein Fördersystem findet, was erstens auf jeden Fall totale Unabhängigkeit von staatlichem Einfluss garantiert. Das fände ich extrem wichtig. Und was aber auch so ähnlich, wie man das jetzt auch bei anderen Investitionen so diskutiert, irgendwie sicherstellt, dass das jetzt nicht eine Quersubventionierung der schlechten wirtschaftlichen Lage dieser vielleicht lokalen Medienhäuser ist, sondern für Zukunftsinvestitionen genutzt wird. Also so ähnlich, wie man nur jetzt, sage ich mal, Abwrackprämien für klimafreundliche Autos vielleicht andenken kann, sollte man auch nur für digitale Medienzukunft quasi fördern. Und da vielleicht auch befristet, punktuell und genau und ohne, dass es irgendeinen staatlichen Einfluss gibt. Das fände ich, könnte man mal weiter ausdifferenzieren, sage ich mal so.
Aber schon so als Steuerungsinstrument, ne?
Ja, so. Als Entwicklungsimpuls, ja, für eine Branche, um zu sagen, okay, wenn, dann schieben wir euch aber jetzt auch ein Stück in die Zukunft, weil wir euch brauchen. Aber wir sind jetzt nicht dazu da, mal 2, 3 Jahre mal eure quasi Bilanz aufzupassen. Hübschen so, ne?
Guck mal, vielleicht gebe ich mal Laila Dogruel deine Nummer vom Institut für Publizistik an der Uni Mainz, weil da kommt gleich ein ganz ähnlicher Gedanke. Die war auch dabei und sagt, es fehlen eben die Einnahmen, auch der Werbemarkt im Lokalen bricht immer weiter ein, die Zahlungsbereitschaft des Publikums ist begrenzt und viele aus dem Publikum fühlen sich dann auch über Social Media hinreichend informiert, was ja so nicht pauschal stimmt, aber die Umstände sind schon so. Und sie hat 4 Thesen zur Medienförderung formuliert, die ich spannend finde. Also erstmal, sie sagt, die Institutionen Journalismus fördern statt konkreter Medien. Mhm. Also keine pauschale Verlagsförderung zum Beispiel. Und so auch darauf hinarbeiten, dass zum Beispiel lokaljournalistische Leistungen verbessert werden.
Okay.
Dann direkte kriterienbasierte Förderung. Also worum soll es überhaupt gehen? Will man Vielfalt? Will man Reichweite? Und dann kommt jetzt dein Punkt, Strukturveränderungen vielleicht auch. Also die digitale Transformation vorantreiben oder lokale Angebote an die Nachfrage im digitalen Raum auch anpassen. So. Mhm. Dann sagt sie plattformneutral, also egal ob kostenpflichtig oder nicht, egal ob Audio, Video, Text, solche Dinge. Und spannender Punkt, die Evaluation der Fördermaßnahmen. Weil da sagt sie, was jetzt so die Forschung angeht, da ist noch echt viel offen.
Wenn man bedenkt, dass Fördermaßnahmen und Subventionen immer ein legitimationspflichtiger Markteingriff darstellen, bedeutet es, dass man diesen auch begründen muss. Leider fehlen systematische Erkenntnisse über die Wirkung von diesen einzelnen Fördermaßnahmen, was Medien- und Journalismusförderung betrifft, die ich auch genannt habe. Um aber stärker evidenzbasierte Medienpolitik zu stärken und darin zu investieren, müsste man Evaluationsstudien, auch die Generierung von Strukturdaten zur Entwicklung lokaler Medienmärkte, aber auch lokaler Öffentlichkeiten hier fördern, sodass angebots- und rezeptionsseitig geschaut wird, inwiefern es hier auch positive Effekte von den Fördermaßnahmen tatsächlich gibt, die sich auch messbar zeigen lassen.
Könnte man jetzt auch so als verdeckte Kritik lesen, dass bisher einfach mal so ins Blaue gefördert wurde?
Ja, was war bestimmt auch so.
Ja, so. Ich habe Lust auf was Seichteres.
Du? Du bist doch sonst der hier, der öffentlich-rechtliche Qualitätsjournalist durch und durch. Was Seichteres?
Vielleicht mein Part. Vielleicht mal zwischendurch.
Ein Part
des öffentlich-rechtlichen Auftrags ist ja auch Unterhaltung.
Das stimmt.
Und ich fand noch eine Session spannend über Drinnen. Das ist eine Serie auf ZDF Neo und zwar eine beeindruckend aktuelle. Sie handelt von Charlotte, einer Frau, die eigentlich ihren Job hinschmeißen wollte, ihre Ehe und irgendwie so raus wollte aus allem, also nach draußen. Und jetzt ist Pandemie und sie ist drinnen. So, deshalb der Titel dieser Serie.
Und diese Serie ist ja auch, glaube ich, ziemlich schnell an den Start gegangen, ne?
Genau, 3 Wochen nach dem Start der Kontakteinschränkungen. Und das ist schon allein so irre beeindruckend und für einen öffentlich-rechtlichen Sender, dürfen wir das hier sagen?
Zu spät.
Also nochmal, gut, ich beende den Satz, weil das gehört auch dazu. Für einen öffentlich-rechtlichen Sender nochmal umso mehr. So, wer steckt dahinter? Die Bild- und Tonfabrik, die auch das Neo-Magazin Royal produziert hat, von der die Serie How to Sell Drugs Online Fast kommt. Und Philipp Kessbohrer ist einer der Gründer der Bild- und Tonfabrik. Der hat im Republika-Kanal der Media Convention Berlin heute erzählt, am 17. März gab es das erste Telefonat mit dem ZDF. Am 31. März war der erste Drehtag.
Krass. Das sind ja 14 Tage, wenn
Oder?
Ich jetzt richtig gerechnet habe.
So.
Inklusive Wochenende.
Und das war offenbar schon so ein kleines Hacking, das so schnell auch durch das System ZDF zu bringen. Ihm war aber sehr wichtig, so eine Serie tatsächlich tagesaktuell zu produzieren.
Wir haben ja irgendwie auch gesehen, am Anfang kamen so die ersten Shows, die dann auch versucht haben, quasi da so Quarantäne-WG-mäßig mit umzugehen und sich irgendwie zusammenzuschalten und einfach mal irgendwie so vor sich hin zu plappern. Und dann hat man auch an dem einen oder anderen Dieter Nuhr Tweet gesehen, wie schlecht Pointen altern können in diesen Zeiten, die sich so schnell bewegen. Und da waren wir natürlich so ein bisschen an dem Punkt, dass wir sagten, nee, wir müssen schon irgendwo in der Zeit sein. Also es muss sich quasi auch wirklich nach jetzt anfühlen, wenn wir das jetzt machen. Und sind dann glücklicherweise so mit den Tagen, also es war wirklich am Anfang sehr, sehr hart. Ne? Also wir haben uns da natürlich die ganzen Nächte um die Ohren geschlagen. Musste alles gefunden werden, die Richtung der Musik, die Tonalität, wie funktioniert überhaupt die Mechanik und so weiter und so fort. Und das war sehr aufregend, weil es natürlich auch eine große Nervosität gab. Vielleicht klappt das dieses Mal auch einfach nicht. Und es hat dann am Ende natürlich geklappt. Und am Ende waren wir dann in so einem Modus, der dann ging. Also dass wir quasi die Chance hatten, Szenen, die etwas zeitloser waren, dann schon mal ein bisschen im Kasten zu haben und dann aber einen tagesaktuellen Voice-Over-Text oder eine kleine Sequenz dann auch nochmal wirklich am Tag vorher drehen konnten.
Spannend, das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Aber was ja nicht so sehr verwundert, das Coronavirus, das war auch ohnehin ein größeres Thema auf dieser Republika heute. Das taucht im Programm im Grunde mehrmals auf.
Ja, es ist auch ein Thema der, wie ich fand, interessantesten Session bisher gewesen. Es läuft ja noch so eine gute Stunde, nämlich der von Katharina Nuckun und Pia Lamberti über Verschwörungsmythen. Katharina Nuckun ist Bürgerrechtlerin, Netzaktivistin, Pia Lamberti ist Psychologin. Die beiden haben ein Buch geschrieben, Fake Facts, das Ende des Monats erscheint. Und auf der Republika dann über Verschwörungsmythen auch gesprochen, die es zum Coronavirus gibt.
Das sind welche zum Beispiel?
Das sind so Theorien wie, die Strahlung aus dem neuen 5G-Mobilfunknetz hätte die Krankheit verursacht oder das Virus wäre eine Strafe Gottes und Vorbote der Apokalypse, was in religiösen Gruppen so als Verschwörungsmythos tatsächlich auch eine Runde macht. Oder es wäre eine Biowaffe aus einem Labor, wofür es auch keine Beweise ja gibt.
Das sind jetzt allerdings Verschwörungstheorien, die mir bisher in dieser Form jetzt noch nicht so untergekommen sind. Spielen die denn eine große Rolle?
Ja, da kommen wir jetzt zum medialen Aspekt dieser Geschichte. Die großen Plattformen haben da ja sehr schnell reagiert. Ne? Wir haben vor ein paar Wochen hier in Was mit Medien ja schon mit Facebook gesprochen auch, die Sichtbarkeit von Desinformationen zum Coronavirus extrem runtergeschraubt haben und auch eine Rubrik an den Start gebracht haben mit einer Zusammenstellung von Nachrichten seriöser Medienanbieter. Also was man eigentlich jahrelang immer von Facebook mal gern gehabt hätte. Jetzt geht's. Und wenn du jetzt bei Instagram nach dem Coronavirus suchst, erscheint ein Fenster. Hier findest du seriöse Hinweise der Behörden. Bei YouTube siehst du unter Videos, die sich mit dem Coronavirus beschäftigen, einen Link zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und Katharina Nuckun sagt, das ist schon beeindruckend, wie schnell die Plattformen da waren.
Man kann schon sagen, dass YouTube hier in einer ganz neuen Art und Weise reagiert hat, was viele dann doch sehr überrascht hat, weil vorher es oft hieß, naja, man könne da nicht so viel machen. Und das hat sogar dazu geführt, dass Verschwörungsideologen sich massiv darüber beschwert haben, dass im Zuge dieser Umstellung auch es zu Reichweiteneinbrüchen bei ihm gekommen sei. Das heißt, wer nach Verschwörungsideologen sucht, muss schon sehr genau nach dem Namen suchen oder den Kanal kennen. Ansonsten landet er nämlich meistens bei Faktenchecks.
Und gleichzeitig bleiben Verschwörungsmythen aber ein Problem, weil sie ganz stark auch über Messenger geteilt werden. Und da haben einzelne Kanäle, zum Beispiel bei Telegram, auch ein ordentliches Wachstum. Aber dieser Aspekt, was tun die Plattformen selbst, ne, der ist schon spannend, weil er ja auch über die Krise irgendwie hinausweisen könnte, wenn die Plattformen da jetzt so konsequent waren. Warum sind sie es dann nicht auch bei anderen Themen, die zum Beispiel wissenschaftlich ziemlich eindeutig sind? Der Klimawandel, sagen wir mal. So, das könnte nach dieser Pandemie durchaus auch eine Frage werden.
Die Republika und die Media Convention Berlin, die haben sich bei ihrer digitalen Ausgabe heute mit dem Coronavirus beschäftigt, mit Verschwörungstheorien, mit der Zukunft des Lokaljournalismus und mehr. Dennis Horn hat die Diskussion für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Das gut ausgebildete Medienmagazin.
Weil wir unsere Ausbildung, Herr Pähler, noch vor dem Coronavirus
zum Glück
genossen haben. Jetzt trifft die Pandemie alle und deshalb waren jetzt für ein paar Wochen auch die Journalistenschulen in Deutschland dicht oder sind es auch zum Teil noch.
Einige, die haben aber schon wieder geöffnet, viele aber auch noch nicht. Und das dürfte sich auch bald ändern, jetzt nachdem sich Bund und Länder gestern ja für weitreichende Lockerungen entschieden haben.
Trotzdem wollen wir auf diese Schließungszeit jetzt einmal genauer schauen, denn sie war für die Journalistenschulen, für die Aus- und Fortbildungsredaktionen auch eine extrem lehrreiche. Das weiß ich, weil ich selbst an einigen von ihnen unterrichte, auch von denen, die uns jetzt gleich aus dieser Zeit berichten werden. Das nur als Disclaimer.
Vielleicht fangen wir erst einmal damit an, was die Pandemie für die Journalistenschulen eigentlich konkret bedeutet. Ich würde jetzt mal so schätzen, seit März, also seit die Kontaktbeschränkungen ja dann auch in Kraft waren, konnten die doch eigentlich fast komplett dicht machen, oder?
Kann man so sagen. Mitte März war das, ja. Und seitdem durften Journalistenschulen keine Seminare mehr anbieten. Und hätten sie das gekonnt, wäre niemand gekommen, weil Medienhäuser ihren Leuten ja auch verboten haben, zu reisen und auch Seminare wahrzunehmen.
Was ja insgesamt dann schon schwierig ist, weil Journalistenschulen, die ja klassisch jetzt nicht gerade unbedingt auf dem besonders dicksten Geldpolster sitzen.
Genau, also die Einrichtungen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, sagen, das ist gravierend für unsere wirtschaftliche Lage. Das sagt Daniel Lichtenstein zum Beispiel, der Chef ist von ProContent in Essen. Das ist die Schule, an der die Volos der Funke Mediengruppe zum Beispiel die Theorieausbildung bekommen. Und ProContent bietet auch offene Seminare an. Daniel Lichtenstein sagt, auch wenn jetzt wieder geöffnet wird, das wird schwierig auf Monate.
Was ich am schwierigsten finde, ist, dass man kaum planen kann und dass dadurch unsere Kunden auch sehr verunsichert sind. Wir müssen halt von Woche zu Woche schauen, wie entscheidet die Politik, wann werden Auflagen auch wieder gelöst, aufgehoben. Und wir haben teilweise Nachfragen von Kunden, die Kurse im Oktober oder November diesen Jahres gebucht haben, die fragen, ob die überhaupt jetzt schon noch stattfinden.
Also die Frage ist, wann sind Seminare wieder so voll, dass es sich überhaupt lohnt? Wie schnell kommen die Leute wieder?
Es gibt ja aber auch Fälle, in denen der Betrieb im Grunde weitergehen muss, sage ich mal. Also du hast gerade zum Beispiel die Volontärinnen und Volontäre angesprochen. Da geht's ganz normal weiter.
Ja, da, wo gerade Volontariate laufen, ja. Ich habe mit Jürgen Bjoska gesprochen, der die Aus- und Fortbildung im Hessischen Rundfunk macht. Da sind die Volos diese Woche aus den Redaktionen zurückgekommen, wo sie eine Weile im Einsatz waren. Und jetzt beginnt die nächste Seminarphase. Und Jürgen Bjoska sagt, er hat da ein bisschen in die Gesichter geschaut und die Unsicherheit sei schon groß. Er glaubt auch, dass das jetzt noch viele Monate so weitergehen wird.
Wir versuchen, neue Lösungen zu finden, da wir ja nicht wissen, wie lange wir mit der Pandemie leben müssen und wann können wir wieder normal arbeiten, normal in Anführungszeichen. Deshalb müssen wir natürlich auch weiterhin Wege finden, wie die Ausbildung künftig weitergehen kann.
Das klingt ja so ein bisschen, als würde er diesen Ausnahmezustand gerade jetzt mal lieber für eine Weile als so den neuen Normalzustand nehmen, um eine Weile irgendwie auf jeden Fall damit dann auch verlässlich arbeiten zu können.
Ja, also er hat erzählt, dass es für die Seminare bei den Volos dann auch Umbauten gab. Da sind dann Räume größer gemacht worden, Trennwände raus für mehr Platz. Also da soll der Seminarbetrieb schon einigermaßen aufrechterhalten bleiben. Er sagte auch, gerade diese Zeiten zeigen ja, wie wichtig gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten sind in so einer Krise. Und für ihn ist das am Ende also auch eine Haltungsfrage.
Das gilt also jetzt für die Volontäre, die schon da sind. Aber was ist mit denen, die noch kommen?
Die kommen auch weiterhin. Im Hessischen Rundfunk gab es jetzt im Bewerbungsverfahren 3 Wochen Verzögerung. Es gibt aber auch Anstalten, da geht es jetzt Monate später tatsächlich erst los. Was manchmal dabei übrigens unter den Tisch fällt, die Praktikantinnen, Praktikanten. Ich habe mit Andreas Faut gesprochen von der Hörfunkschule Frankfurt. Und der sagt, die wurden reihenweise nach Hause geschickt und neue gar nicht erst genommen.
Und das ist natürlich unheimlich schwierig. Ich habe keine Ahnung, wann das wieder möglich sein wird, dass Praktikantinnen und Praktikanten ganz normal am Redaktionsalltag teilnehmen können oder auch freie Mitarbeiter, die das neben dem Studium machen und noch nicht irgendwie in feste Schichten und Dienste eingeteilt sind. Für die ist das gerade unendlich schwer. Da brechen Aufträge weg und mit diesen Praktika brechen wertvolle Erfahrungen weg, die ja alle brauchen, die ja auch alle voraussetzen.
Halten das denn tatsächlich alle Redaktionen so und ziehen sich in der Krise gerade mal komplett raus? Oder gibt es welche, die versuchen auch weiter auszubilden und fortzubilden?
Unterschiedlich. Also ich komme vielleicht gleich mal zu den Redaktionen. Erst einmal bei den Einzelpersonen, die jetzt nicht von der Redaktion direkt geschickt werden, ist die Nachfrage fast komplett eingebrochen. Für die klassischen Seminare, für die Online-Versionen gibt es Anmeldungen, die sind aber oft auch eine Herausforderung. Das hat mir Nadja Stavenhagen erzählt. Die ist Direktorin an der Akademie für Publizistik in Hamburg.
Manche Teilnehmer buchen sich ganz spät am Abend vor dem Webinar erst ein. Und das ist dann immer eine kleine Herausforderung für unsere Geschäftsstelle, die Daten rechtzeitig aufzubereiten für den Dozenten am nächsten Tag.
Und damit auch eine Herausforderung für die Frage, wie gut sich das wirtschaftlich planen lässt. Auch viele Redaktionen machen halt Rückzieher. Die Privatsenderpraxis aus Wien hat mir geschrieben, die Redaktionen hatten immens viel zu stemmen. Innerhalb weniger Tage mussten Redaktion und Moderation ins Homeoffice. Da bleibt wohl wenig Zeit und Raum für Weiterbildung.
Das klingt, würde ich sagen, schon etwas erschlagen ja auch irgendwie von dieser Lage.
Ja, es sind nicht alle so ganz negativ. Also die ARD ZDF Medienakademie hat mir geschrieben, viele Häuser hätten jetzt auch die Erkenntnis, dass man auch jetzt, das ist schön, mit bisher ungenutzten oder gar verpönten Methoden zu guten Ergebnissen kommen kann. Die ganze Situation ist also eine dauernde Fortbildung, vor allem in digitalen Zusammenhängen.
Das finde ich einen spannenden Gedanken.
Finde ich auch. Also was ich überraschend fand, dass diese Situation gleichzeitig jetzt auch irgendwie einen Push für die Aus- und Fortbildung gegeben hat. Ich habe aus der Deutschen Welle zum Beispiel gehört, den Redaktionen fällt jetzt plötzlich auf, wie digital ausgebildet die Volos sind und wie sie mit digitalen Werkzeugen auch Ideen schnell umsetzen. Es gibt tatsächlich auch gezielt die Nachfrage jetzt nach Kursen fürs Digitale. Nadja Staffenhagen nochmal von der Akademie für Publizistik, die sagt zum Beispiel, es gibt Workshops, die werden erst durch die Krise nötig.
Wer in Social Media vielleicht noch mehr kommuniziert als vorher aufgrund der Corona-Krise, hat dort einen höheren Bedarf und geht auch vermehrt dann in die Social-Media-Seminare hinein.
So, und das sagen einige Journalistenschulen. Pro Content zum Beispiel sagt, Verlage fragen jetzt nach Weiterbildung, was die Selbstorganisation im Homeoffice angeht, die Nutzung von digitalen Tools, solche Dinge.
Hätte man aber auch alles früher erledigen können, dann wären jetzt einige Häuser auch nicht so aufgeschmissen.
Das kann man auch so sehen. Also ein paar Dinge wären auch ohne Pandemie eine Überlegung wert. Ne? Also die Deutsche Welle sagt jetzt zum Beispiel, vielleicht müssen wir da einige Schwerpunkte im Volontariat auch mal anders setzen. Andererseits, ich habe von der Privatsenderpraxis in Wien gehört, Verkaufstrainings laufen jetzt besser für die Leute aus der Werbeabteilung bei den Privatsendern. Also die buchen Coachings, wie sie in Videokonferenzen besser neue Werbekunden gewinnen können. Mhm. So, und das hätte vorher einfach auch niemand für sinnvoll gehalten oder für nötig. Das kann man ja jetzt erst machen.
Vielleicht bleiben wir mal so konkret. Was ist eigentlich dabei rausgesprungen, wenn Journalistenschulen jetzt begonnen haben, Online-Seminare anzubieten? Wie sieht das denn dann aus?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass fast alle erstmal schlucken mussten und keine Ahnung hatten, wie sie reagieren sollten bei dem, was sie so erzählt haben. Und dass dann aber die Journalistenschulen, die eh schon immer digitaler getickt haben, dass die auch mehr zu tun hatten jetzt. Es gibt eine Menge an Erfahrungen dann auch. Also erst einmal, du kannst nicht einfach klassische Seminare zu einer Videokonferenz machen und darin einfach dasselbe. Wir haben jetzt mehrere Journalistenschulen gesagt, auch es ist etwa die Hälfte der Seminare, die sich auch in eine digitale Version übersetzen lässt.
Okay, und was machen Sie mit der anderen Hälfte?
Verschieben in den Herbst.
Okay, also und die digitalen Versionen?
Genau, also die sind spannend, weil sie oft komplett anders aussehen als die Präsenzseminare, die ja oft 7-8 Stunden dauern. Und da hat mir Ramon Garcia Ziemsen von erzählt, der die Volontärsausbildung bei der Deutschen Welle leitet und da auf so kleine und kurze Einheiten setzt.
Also machen wir das jetzt zweimal, 2 Stunden in der Woche plus Hausaufgaben und das machen wir online, das machen wir mit Zoom. Wohl wissen, dass da diese Datensicherheitsprobleme gibt, aber das funktioniert damit ganz gut. Dann haben wir einen Podcast aufgesetzt. Da gibt es dann regelmäßige Meetings mit denen, die da beteiligt sind. Das heißt, dieses Begleitende, nicht mehr nur in Blog-Seminaren denken, also diese Form von Wissensvermittlung oder Training sind viel wichtiger, als jetzt da sich in irgendwelchen virtuellen Räumen eine Woche lang zu tummeln.
Und das ist so auch die Erfahrung von Bernhard Remmers von der katholischen Journalistenschule, dem IFP in München.
Es ist sehr wichtig, noch einmal ein Seminar neu zu strukturieren, in kleineren Einheiten zu denken, immer wieder zu überlegen, wo sind die Pausen, nicht länger als 45 Minuten am Stück zu arbeiten, die praktischen Übungen zu überlegen, in Kleingruppen zu gehen. Und dann kann da wirklich, das ist unsere Erfahrung, wirklich tolle Seminare aus entstehen, die eine qualifizierte Ausbildung auch sicherstellen.
Und das ist das, was Andreas Faut von der Hörfunkschule Frankfurt dann nochmal auch sagt. Seminare laufen online schneller, präziser, fokussierter. Ist auch so meine Wahrnehmung bisher in jeder Videokonferenz eigentlich, oder?
Mhm. Ja, mittlerweile ja, sage ich mal so.
Am Anfang war nur so, hörst du mich?
Genau,
so.
Hörst du mich? Ich sehe dich, aber ja. Ich höre dich nicht.
Du musst schon das Mikrofon einschalten.
Ach
wenn
so.
Du was. Ach so, so.
Genau.
Ja, und was Andreas Faut aber jetzt so fehlt, und das ist dann für ihn dann auch ein Kritikpunkt, wo er sagt, er glaubt nicht, dass sich das jetzt, also wenn die Pandemie vorbei ist und es wieder normal geht, dass wir jetzt mehr dieser
Formate zwingend so machen werden, weil ihm das drumherum fehlt. Also er ist jemand, der geht mit seinen Kursen gern noch abends nach Sachsenhausen. Da gibt es Apfelwein und Frankfurter Schnitzel für alle und nebenbei ein Gespräch. Und das ist ja was Seminare auch ausmacht. Und er hat deshalb zum Beispiel ein Konferenzformat neu gestartet auch, um dann zumindest innerhalb dessen irgendwie so ein Drumherum zu haben.
Na, wir haben gedacht, das kann ja nicht immer alles nur ausfallen, es muss ja auch mal was stattfinden. Und da haben wir zwei große Konferenzen per Video ins Netz verlegt, also bislang zwei zu Corona-Themen. Also was bedeutet Corona für Journalisten, was bedeutet es für unsere Nachwuchsjournalisten, die den Job erst machen wollen, die wir unterstützen möchten. Und wir haben da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Es waren so 70, 80 Teilnehmende jedes Mal dabei. Also da hat Corona uns einen Impuls gegeben.
Und für die Ausbildung und Fortbildung im Journalismus offenbar auch an vielen anderen Journalistenschulen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jetzt hätte ich noch mal ein bisschen Lust auf was Seichtes, Herr Pähler. Weißt du was?
Noch seichter?
Ja, deine Fragen.
Ah, die sind sowas von seicht.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Ja, die sind sowas von seicht. Soll ich anfangen direkt?
Ja, komm.
Meins ist, die erste Frage ist keine Köpfefrage, sondern eher eine Zeit- und Erinnerungsfrage. Auch sehr seicht. Wir haben mal über die digitale Republika und den Hof gesprochen. Ja. Und da habe ich mich zurückentsonnen an die erste Republika in der Kalkscheune. Und da
war
dann
ich
überlegt,
nie dabei.
Ja, guck mal, was ich dir voraus habe. Danach ging es steil bergab. Aber was ich eigentlich wissen wollte, wie lange ist eigentlich die Republika schon nicht mehr in dieser Gründungskalkscheune sozusagen gewesen? Irgendwann wurde es ja so groß, dass es einfach nicht mehr reicht. Und irgendwann haben gesagt, da gehen wir gar nicht mehr hin. Seit wann?
Das heißt, wie viele Jahre fand die jetzt in der Station?
Ja, oder ab wann? Du kannst rechnen oder mal die Jahreszahl sagen. Genau. Ab wann in der Station?
Boah. Sie war in der Station 2008.
Nee, 2012 erst.
Ach, echt?
Ja. Vorher mal noch größer mit Friedrichstadtpalast und so. Und, aber dann Station 2012.
Okay. Von mir erstmal ein Blick auf die Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Zapp kommt zurück. Das Medienmagazin im NDR, da war zuletzt Coronavirus-Pause. Gar nicht wegen Infektionen, sondern weil der NDR seine Kräfte im Newsroom bündeln wollte. Und dazu gehörten dann auch Redakteurinnen und Redakteure von Zapp. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter.
Ja.
Zapp ist ja eine Sendung, die bringen viele noch mit Anja Reschke in Verbindung. Die moderiert es aber gar nicht mehr.
Ach,
wer moderiert es? Einen oder eine der drei hätte ich gern.
Drei sind sogar. Zwei Frauen, ein Mann.
Nee, zwei Männer, eine Frau.
Ich sag's ja. Sehr seicht.
Hab ich auch so gehört. Ja.
Ah, das war schon mal sogar eine Quizfrage hier. Wir haben darüber berichtet.
Ja, gut.
Aber du weißt,
alles Langzeitgedächtnis,
es ist alles
ne?
irgendwie weg. Es ist weg. Ich weiß es nicht mehr.
Also, die einfachste Variante wäre Konstantin Schreiber.
Ja, das wäre die einfachste gewesen.
Und dann hätten wir noch Katrin Drehkopf und Johannes Jolmes. Die machen beide auch das Medienressort bei Tagesschau 24. Und Katrin Drehkopf ist Zapp-Autorin und Johannes Jolmes Panorama.
Okay. Naja,
steht 0 zu
0. Ich kann mich nur nicht daran erinnern. Wir haben da vorhin kurz drüber gesprochen, ob man eigentlich den lokalen Journalismus fördern sollte. Und jetzt lese ich...
Antwort ist ja und ich gewinne.
Ja, und ich lese jetzt gerade, dass tatsächlich in Nordrhein-Westfalen auch zumindest für den lokalen Rundfunk so ein Förderprogramm auf den Weg gebracht wird, nämlich der Solidarpakt Lokalfunk NRW.
Ja.
Ne? Da werden Distributionskosten übernommen und es werden auch Arbeitsplätze gesichert. Aber wer bezahlt den Spaß eigentlich? Es sind zwei Institutionen, die könntest du mir gerne nennen, um den Punkt
zu... Ich muss beide treffen.
Ja.
Ich sage einmal die Landesanstalt für Medien.
Ja, ist richtig.
Und die hat ja noch diese Stiftung Vor Ort NRW oder das Journalismus Lab, heißt es mittlerweile.
Ja.
Aber die ist es nicht, weil die gehört zur Landesanstalt für Medien.
Es ist eigentlich viel naheliegender.
Es ist die Landesregierung.
Ja, also es ist das Land Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Richtig. Also zwei Antworten, ein Punkt, den gebe ich dir gern.
Guck mal.
Aber finde ich spannend, dass es doch schon auch erste Förderaktionen gibt.
Jetzt von mir eine Frage zu Schweinsteiger Memories von Anfang bis Legende. So habe ich auch reagiert, aber ich habe gedacht, als Frage für dich super. Das ist der Titel. Das ist der Titel einer Dokumentation, die es ab Juni bei Amazon Prime Video zu sehen gibt. Da kommen unter anderem Weggefährten von Sebastian Schweinsteiger zu Wort. Wem gehört die Produktionsfirma, die diese Dokumentation produziert hat?
Ist es jemand aus der Medienbranche, logisch?
Ja, im weitesten Sinne.
Im weitesten Sinne?
Ja, also jetzt nicht so Medienjournalismus.
Sondern mehr Medienbusiness, Unterhaltung.
Ja, Unterhaltung.
Florian Silbereisen.
Nee, Till Schweiger.
Ja, sag ich doch.
Barefoot Films war das.
Ah, okay. Ja,
er hat gesagt, Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur. Normalerweise muss ich zu sowas erstmal in ein Drehbuch schreiben.
Ja.
Bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ich einfach einen Film drehen.
Ja, lass noch ganz kurz zum Ende eine Zahl. Wir sehen ja alle, wie nachgefragt auf mal Journalismus ist. Wie immer profitiert am meisten davon die New York Times. Schätz mal, wie viele Digitalabonnenten haben die jetzt im ersten Quartal hinzugewonnen?
Das habe ich noch gelesen. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob das jetzt die Zahl ist zu diesem Thema oder eine andere. 600.000, sag ich.
Gut. 587.000 neue Digitalabos. Jetzt habe ich leider nicht mehr noch mir rausgesucht, wie viele die jetzt insgesamt haben.
Ja.
Aber mehrere Millionen auf jeden Fall. Und das würde ich sagen, so für eine Schätzfrage, 13.000 daneben,
nicht den schlecht,
Punkt gebe
ne?
ich dir. Ja,
so,
gebe ich dir den Punkt.
2-0. Jetzt
auch
letzte
weil Corona
Frage.
Ist.
Letzte Frage noch schnell.
Ja.
Eine der erfolgreichsten Zeitschriften in Deutschland verliert die Chefredakteurin. Ute Frieling-Hurzermeier, sie war 2005 die Gründungschefredakteurin welcher Zeitschrift?
Wann war die Gründung?
2005. Sie ist lange dabei geblieben, läuft gut.
Fit for Fun.
Nee, Landlust.
Ah, das ist ja sogar hier, ach, das ist ja direkt hier bei mir um die Ecke.
Guck mal an.
Ich kenne die.
Kannst du noch schnell ein paar also Sukkulenten pflanzen.
Oder Stauden.
Deutschlandfunk Nova.
Herr Peller, es war mir ein Vergnügen.
Ja, ganz meinerseits.
Wir hören uns nächste Woche Donnerstagabend wieder was mit Medien. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.